SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Arne Wiechern an diesem Montag. Im Osten der Ukraine gab es in der Nacht einen großflächigen Stromausfall. Die ukrainische Regierung machte russische Anschläge auf wichtige Energieinfrastruktur dafür verantwortlich. Einzelheiten dazu von Johannes Hoppe.
Bis zu 135 Städte und Dörfer sollen nach ukrainischen Angaben betroffen sein. Die ostukrainischen Regionen Charkiw und Donetsk seien komplett ohne Strom, twitterte der ukrainische Präsident Selenskyj. Die Ukraine wirft Russland vor, die Energieinfrastruktur gezielt anzugreifen und für diese Blackouts verantwortlich zu sein. Zwischenzeitlich hat es in der gesamten Ukraine Luftalarm gegeben. In den sozialen Netzwerken berichten Menschen von Explosionsgeräuschen. Die Militärführung der Ukraine bezeichnet die Stromausfälle als Rache für die wahrscheinlich erfolgreiche Gegenoffensive der eigenen Armee aus den vergangenen Tagen. Wie groß das von der Ukraine zurückeroberte Gebiet ist, dazu schwanken die Angaben. Bis zu 3000 Quadratkilometer könnten es seit Beginn der Gegenoffensive Anfang des Monats sein. Vor allem rund um die heftig umkämpfte Stadt Charkiw im Norden des Landes hat die Ukraine nach eigenen Angaben große Gebiete wieder unter ihrer Kontrolle. Man sei bis zu 50 Kilometer an die russische Grenze herangerückt. Präsident Selenskyj sagte in seiner abendlichen Videoansprache, dass auch weiter im Osten wichtige Städte wieder in der eigenen Hand wären. Zuletzt seien die Städte Isium, Balaklia und Kupjansk befreit worden. Teilweise hätten russische Truppen das Gebiet fluchtartig verlassen und wichtiges militärisches Gerät wie Panzer zurückgelassen.
Und wo wir gerade über Russland gesprochen haben, in mehr als 80 russischen Regionen haben die Menschen am Wochenende über örtliche Parlamente und Gouverneure abgestimmt. Dabei spielte natürlich auch der Angriffskrieg gegen die Ukraine eine wichtige Rolle. Manche sehen ihn als Stimmungstest in der ukrainischen Bevölkerung. Mehr als 45 Millionen Russen waren zur Wahl aufgerufen. Erwartungsgemäß zeichnet sich ein Erfolg für die Kreml-Partei ab. Endergebnisse liegen aber noch nicht vor. Und noch ein Land, in dem gewählt worden ist, in dem aber ebenfalls das Ergebnis noch nicht vorliegt. Es geht um Schweden. Dort ist allerdings noch unklar, wer der Sieger sein wird. Sophie Donges berichtet aus Stockholm.
Frühestens am Mittwoch rechnet die schwedische Wahlbehörde mit einem vorläufigen Endergebnis. Derzeit ist das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden Lagern so eng, dass die noch nicht ausgezählten Stimmen wahlentscheidend sein könnten. Momentan liegt das bürgerliche Lager vorne, obwohl die regierenden Sozialdemokraten stärkste Kraft mit rund 30% sind. Zweitstärkste Partei sind derzeit die rechtspopulistischen Schwedendemokraten, die 21% der Stimmen erhielten. Die konservativen Moderaten liegen knapp dahinter. Der Unterschied zwischen beiden politischen Lagern beträgt nur wenige Zehntausende Stimmen. Schweden wurde zuletzt 8 Jahre von den Sozialdemokraten regiert, am Ende allein in einer Minderheitsregierung.
Kommen wir zurück nach Deutschland. Da gibt es Kritik am geplanten Bürgergeld. Der Zentralverband des deutschen Handwerks hält die Planungen für keine gute Idee. Handwerkspräsident Wollseifer sagte der Rheinischen Post, das neue System setze falsche Anreize. Mehr dazu von Josch Kochan.
Wollseifer hält unter anderem für falsch, dass die Regelsätze angehoben werden sollen, Sanktionen wegfallen und Bürgergeldbezieher ihr Vermögen künftig weniger einbringen müssen. All das werde dazu führen, dass sich für mehr Menschen als bisher das Nichtarbeiten mehr lohne als das Arbeiten, so der ZDH-Präsident. Gleichzeitig forderte Wollseifer, Langzeitarbeitslosen besser zu helfen, wieder in Arbeit zu kommen. Das gewährleistet das Bürgergeldkonzept nicht ausreichend. Das von der Ampelkoalition geplante Bürgergeld soll ab kommendem Jahr das Hartz-IV-System ersetzen.
Ein Fußballergebnis von gestern Abend haben wir auch noch für Sie. In der Fußball-Bundesliga haben sich Freiburg und Mönchengladbach 0:0 getrennt. Union Berlin hatte vorher schon durch einen 1:0-Erfolg in Köln die Tabellenspitze übernommen. Inzwischen steht auch fest, gegen welches Team Deutschland im Viertelfinale der Basketball-Europameisterschaft ran muss. Es wird Griechenland sein. Kerstin von Kalkreuth.
Während die deutschen Basketballer gestern ihren freien Abend genossen, wurde in der Arena am Ostbahnhof in Berlin der Gegner fürs Viertelfinale ermittelt. Die Griechen erkämpfen sich den Sieg gegen überraschend starke Tschechen und treffen morgen Abend um 8:30 auf Deutschland. Kapitän Dennis Schröder hat vor allem vor Superstar Giannis Antetokounmpo, dem besten NBA-Spieler der letzten Jahre, Respekt. Trotzdem bleibt der Halbfinaleinzug bei dieser EM sein Ziel. Sorgen bereitet den Deutschen, dass mit Franz Wagner ein wichtiger Spieler ausfällt. ausfallen könnte. Wegen einer Sprunggelenksverletzung wird der NBA-Profi behandelt.
Im Tennis steht der Sieger der US Open nun auch fest. Es ist der spanische Tennisspieler Carlos Alcaraz. Der 19-Jährige hat im Finale den Norweger Casper Ruud in 4 Sätzen geschlagen. Damit hat er seinen ersten Grand-Slam-Titel geholt und ist der jüngste Weltranglistenerste der Männer in der Tennisgeschichte.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute gibt es viel Sonnenschein neben harmlosen Wolken. Die Höchstwerte liegen am Nachmittag zwischen 21 Grad im Schwarzwald und 26 Grad an der Weinstraße.
SWR aktuell Service.
Heute geht's zurück in die Klassenzimmer für die baden-württembergischen Schülerinnen und Schüler. Die Sommerferien sind rum. Nicht nur Kinder und Jugendliche müssen sich wieder umstellen, sondern auch die Eltern. Nach 2 Pandemiejahren und viel Homeschooling stehen sie jetzt wieder vor der Frage, wie viel Selbstständigkeit kann ich meinem Kind denn zutrauen? Darüber habe ich mit der systemischen Paar- und Familientherapeutin Annette Frankenberger gesprochen. Um Familienthemen geht es ja auch in ihrem Podcast 15 Minuten fürs Glück. Die Kinder im Auto zur Schule bringen, das Brot schmieren, bei den Hausaufgaben immer über die Schulter gucken. Wo ist da die Grenze zwischen fürsorglichen Eltern und Helikoptereltern?
Die Grenze ist ganz schnell erreicht, weil ich in letzter Zeit die Erfahrung mache, dass Eltern im Grunde genommen zu viel machen für ihre Kinder. Wir möchten ihnen allen Frust ersparen und wir möchten es ihnen gerne leicht machen. Und wir wollen, dass sie glücklich sind und dabei schießen wir es übers Ziel hinaus und nehmen ihnen alles ab, was sie brauchen, um selbstständig zu werden und um ihre Selbstwirksamkeit zu entfalten und zu leben.
Wenn ich mir nun vorstelle, ein Kind wird immer bevormundet, immer überwacht, wohin kann sowas im schlimmsten Fall führen?
Im schlimmsten Fall führt es dazu, dass diese Kinder sehr ängstlich werden. Also die sind meistens zu Hause dann kleine Tyrannen, weil sie ja gewöhnt sind, dass sie alles abgenommen kriegen und dass man alles für sie macht. Und draußen in der Welt sind sie sehr ängstlich, weil sie sich ja nie ausprobieren konnten und weil sie ja auch keine schwierigen Situationen meistern dürfen. Natürlich kindgemäß und altersgemäß, weil Eltern ihnen alles abnehmen.
Und wenn sich nun Eltern dabei ertappen, dass sie denken, Mensch, da bin ich jetzt aber doch eine ganze Spur zu fürsorglich. Wie kann man da sein eigenes Verhalten ändern? Einfach zu sagen, ich höre jetzt auf damit, so einfach ist es ja wahrscheinlich nicht.
Nee, so einfach ist es nicht. Aber ich halte es gerne mit dem schönen Leitmotiv von Maria Montessori, die gesagt hat, hilf mir, es selbst zu tun. Also, dass wir unsere Kinder natürlich immer altersgemäß dabei unterstützen, die Dinge selber tun zu können. Und auch, dass wir uns mal überlegen, dass wir Sachen nicht machen, die die Kinder eigentlich selber können. Und manchmal braucht man halt ein bisschen Geduld und die haben wir oft nicht. Also sowas Typisches wie Schuhe binden oder ein Butterbrot schmieren, das geht halt schneller, wenn wir das machen. Dann gewöhnen sich die Kinder an, dass sie einfach Personal haben.
Ja, Personal, Sie sprechen die Selbstständigkeit gerade schon an. Aber wie können Eltern sich denn auch klar machen, dass sie ihren Kindern wirklich einiges auch selbst überlassen können?
Ausprobieren. Erstens gibt es natürlich ganz klare pädagogische Richtlinien, was ein Kind wann können sollte. Das findet man auch im Netz, sowas genau unter dieser Frage. Da sind viele Leute sehr überrascht, was ihr Kind in welchem Alter eigentlich alles schon können kann. Und man sagt, dass ein Kind ab 12 in der Theorie, natürlich in unserer Welt es hier nicht muss, aber eigentlich sich schon ganz gut selbst versorgen kann. Es kann einkaufen, es kann einfache Gerichte kochen, es kann Ordnung halten, es kann sich auch um seine Schulsachen kümmern ab 12.
Wenn wir jetzt aber mal Eltern nehmen, die vielleicht feststellen, Mensch, mein Kind ist noch gar nicht so selbstständig, wie kann man denn diesen Weg so ein bisschen ja vielleicht in die richtige Richtung lenken?
Da würde ich unbedingt üben mit den Kindern. Also zum Beispiel Schulweg üben. Und wenn es dann gelingt oder wenn es halb gelingt, ist immer wichtig, dass wir das positiv bemerken. Dass wir nicht vor Begeisterung ein Feuerwerk abrennen, aber dass wir sagen, du hast dir richtig doll Mühe gegeben, guck mal, das hast du jetzt geschafft. Und so werden Kinder groß und selbstständig und selbstbewusst im Übrigen.
Sagt Annette Frankenberger, sie ist systemische Paar- und Familientherapeutin.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Nach dem Tod der britischen Königin Elisabeth II. Gehen die Trauerfeierlichkeiten weiter. Heute steht noch einmal die schottische Hauptstadt Edinburgh im Mittelpunkt. Christoph Pressel.
Am Morgen besuchen König Charles III. Und seine Frau Camilla das Parlament in London. Dort nehmen sie Beileidsbekundungen entgegen. Anschließend fliegt das Paar nach Edinburgh. Am Nachmittag wird der Sarg mit den sterblichen Überresten der Queen in einer Prozession durch die schottische Hauptstadt in die St. Giles-Kathedrale gebracht und aufgebahrt. Es folgt ein Gottesdienst. König Charles III. Empfängt zudem die schottische Premierministerin Nicola Sturgeon und besucht das Parlament. In den kommenden Tagen wird er auch nach Wales und Nordirland reisen. Am Dienstag wird der Sarg nach London überführt. Der Leichnam der Queen wird am Donnerstag in der Westminster Hall aufgebahrt.
Keine zwei Wochen nach der Veröffentlichung eines brisanten Berichts über die Menschenrechtslage in der chinesischen Region Xinjiang beginnt in Genf die neue Sitzung des UN-Menschenrechtsrats. In dem Bericht hatte das UN-Hochkommissariat Anzeichen für Verbrechen gegen die Menschlichkeit gesprochen. In der chinesischen Region Xinjiang wurden nach Angaben von Geflohenen und Menschenrechtsorganisationen Hunderttausende Uiguren und andere Angehörige muslimischer Minderheiten in Umerziehungslager gesteckt und mussten Zwangsarbeit verrichten.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht von der SPD hat momentan viel zu tun. Gerade erst hat sie mit ihren Kollegen der Ukraine-Kontaktgruppe beschlossen, wie dem Land auch weiterhin geholfen werden kann. Da steht sie heute wieder im Rampenlicht, nämlich mit einer Grundsatzrede zur Sicherheitspolitik und wie die sich der Zeitenwende verändert hat. Gedanken dazu von Alfred Schmidt aus unserem Hauptstadtstudio.
Deutschland denkt nach, während andere handeln. Diesen Eindruck konnte man seit Februar schon mehrmals bekommen. Die Ukraine erhält Waffen und Geheimdienstinformationen aus den USA, von Großbritannien, von anderen NATO-Partnern. Und Deutschland braucht immer erst eine Weile, bis auch die Letzten im Parlament davon überzeugt sind, dass man helfen soll. Dabei fällt eines auf, die Mehrheit der Bevölkerung scheint laut Umfragen wenig Probleme damit zu haben, dass Deutschland sich stärker engagiert in Sachen Militär- und Sicherheitspolitik. Offenbar brauchen nur die Abgeordneten und die Regierungsmitglieder länger, um das auch umzusetzen. Deshalb ist es so wichtig, dass die deutsche Verteidigungsministerin heute mal Klartext reden will. Mehr als ein halbes Jahr nach der Zeitenwende-Rede von Kanzler Scholz kommt nun also der Moment, wo es heißen könnte, wir denken nicht nur nach, wir werden jetzt auch konkret. Dabei will wohl niemand mehr Panzer, Flugzeuge und Raketen anschaffen. Aber in Kriegszeiten, in denen wir leider immer noch sind, wird es genau dazu kommen. Darum brauchen wir aber auch eine grundsätzliche Orientierung. Die schuldet uns die Regierung nämlich bis heute. Es wird höchste Zeit, dass die Zeitenwende auch einen Kompass bekommt. Heute ist der Tag dafür.
Gedanken waren das aus Berlin von Alfred Schmidt. Die Schweizer Behörden, die wollen heute Einzelheiten bekannt geben, wie sie die Standortwahl für das geplante Atommüllendlager direkt an der deutschen Grenze begründen. Um 9 Uhr soll in Bern eine Pressekonferenz beginnen. Matthias Zahn mit den Einzelheiten.
Die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle, kurz NAGRA, hatte am Samstag bestätigt, dass das Endlager in der Region nördlich Lägern entstehen soll, in unmittelbarer Nähe zur deutschen Grenze beim baden-württembergischen Hohen Tengen. Schon am Wochenende war die Botschaft der NAGRA klar. Die Entscheidung beruhe einzig und allein auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. NAGRA-Chef Matthias Braun sagte dem Schweizer Radio SRF, es gebe einen eindeutigen geologischen Entscheid. Die Gegner eines Endlagers in der Region reagierten enttäuscht. Der Verein Nördlich Lägern ohne Tiefenlager verwies darauf, dass der Standort vor 7 Jahren vorübergehend verworfen worden sei. Die NAGRA müsse ihre jetzige Entscheidung nachvollziehbar begründen. Insgesamt 3 Standorte hatten zur Auswahl gestanden. Alle liegen in der Nähe der deutschen Grenze am Hochrhein. Das Tongestein dort gilt als geeignet für ein Endlager. Ab 2050 sollen in Nördlich Lägern radioaktive Abfälle tief in der Erde eingelagert werden. Die Standortwahl nun ist allerdings nur ein Zwischenschritt. Als nächstes folgt das langwierige Genehmigungsverfahren. Ab 2029 ist dann die endgültige Entscheidung geplant durch Regierung und Parlament. Am Ende ist eine Volksabstimmung möglich, die alles doch noch kippen könnte.
Gut ein Jahr nach der Flutkatastrophe an der Ahr stellt die rheinland-pfälzische Klimaschutzministerin Katrin Eder heute Nachmittag einen 7-Punkte-Plan zur Hochwasservorsorge vor. Der Plan setzt Erkenntnisse um, die bei der Überprüfung aller Systeme im Hochwasserschutz nach der Katastrophe vom Juli vergangenen Jahres gewonnen wurden. Dabei soll es vor allem um Vorsorge, Vorhersage und Kommunikation gehen.
SWR aktuell Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten. Morgens, mittags und abends.